Arne Thielmann und meine Frau Martina ist mitgekommen. Wir sind aus Breitscheid und ganz viele wissen, glaube ich, noch, wir gehören zur Gefährdenhilfe. Das hat mir hier so früher gesagt. Heute heißen wir Neustart, ist auch ein R drin. Ist nicht so einfach in unserer Gegend hier, gell? Ich habe 4 Geschwister, wir sind 5 und 4 haben ein R. Ist so. Nur die Ines, die hat kein R im Namen. Ich habe mal einen Brief aus dem Gefängnis bekommen, hat mir jemand geschrieben, lieber Arne, mit A-H-N-E. Denke ich gut, der war clever. Ich lege jetzt mal diese Uhr hier hin, da fragte mal ein Kind seine Mama, Mama, was bedeutet es denn, wenn der Prediger seine Uhr hinlegt? Und ich sagte, na Kleiner, das bedeutet gar nichts. Also ich habe schon gehört, es gibt so eine Deadline hier, ich werde mich versuchen, ein bisschen an dieser Zeit zu orientieren. Ich denke, das werden wir hinkriegen. Ich habe ganz bewusst gesagt, ich möchte heute Morgen nichts über Neustart sagen, denn ich bin ganz privat hier eingeladen. Und ich habe es sehr genossen, keinen Tisch aufzubauen und nicht hier irgendwie jetzt die Arbeit von der Arbeit zu berichten. Wir sind ja schon über 25 Jahre im Gefängnis unterwegs und leben mit Leuten zusammen, die abhängig sind und so. Wer da mehr darüber wissen will, wir stehen natürlich Rede und Antwort. Und wir, wenn wir mal eingeladen werden, berichten wir auch mal über die Arbeit. Aber heute geht es um ganz andere Dinge. Heute geht es natürlich auch in erster Linie um die Ehre Gottes, davon haben wir gerade schon gehört in dem Lied, dass Jesus retten kann, er ist in der Lage, er ist mächtig zu retten und er macht das nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er Gott ehren will. Und ich war auch dankbar und begeistert, liebe Tanja, dass ich mich an den vorgegebenen Text halten sollte und durfte und musste. Weil wenn ich jetzt so frei bin in meiner Auswahl, dann denke ich immer, dann kommt von mir viel rein Persönliches. So hatte ich einen Bibeltext und auf den können wir uns konzentrieren und an dem können wir entlang gehen und das ist eine tolle Sache. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr auch immer wieder in der Verantwortung steht, auch selbst das Wort Gottes zu lehren oder eine Andacht zu halten, eine Kinderstunde vorzubereiten, mit den Kindern zu Hause in der Bibel zu arbeiten, das hat auf jeden Fall immer mindestens einen ganz starken Effekt. Geht mir auf jeden Fall so, deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich predigen darf. Selbst wenn jetzt heute Morgen von euch überhaupt keiner irgendwas mitnimmt, ich meine, dann hätte ich auch was falsch gemacht, aber es hätte auf jeden Fall einen sehr starken Effekt gehabt auf mich selbst. Weil immer, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, tauche ich ein in das Wort Gottes und bin begeistert, neu begeistert, auch über das, was Gott uns sagt und wie er uns leitet und führt durch sein Wort. Also wenn ihr eine Gelegenheit habt, engagiert euch irgendwo, wo es mit dem Wort Gottes einhergeht, dass ihr euch vorbereiten müsst. Und das ist immer am wertvollsten für den, der selber predigt. Das ist eine tolle Sache. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, möchte ich auch noch mal kurz beten. Wir neigen uns und bitten den Herrn um seinen Segen. Herr Jesus, wir danken dir sehr herzlich, dass du uns hier zusammengeführt hast. Vor allem danken wir dir und loben dich dafür, dass du da bist. Du hast es versprochen, können wir uns auch daran festhalten. Du bist mitten unter uns, lebendig, als auferstandener Gott und König. Herr, du bist hier heute Morgen und wir dürfen lernen von dir aus deinem guten, lebendigen Wort. Und wir beten, Herr, dass du unser Herz berührst und vor allem, dass wir auch von unserem Verstand her aufnehmen, was wir lesen und hören und dass wir es umsetzen in unserem Leben, dass wir lernen, dir zu folgen, dir zu dienen, das Ziel im Auge zu haben, wenn du wiederkommst, all diese guten Dinge, Herr. Und darum bete ich für jedes Herz heute Morgen hier, dass du es ansprichst und dass du uns veränderst zu deiner Ehre. Amen. Also ich habe so aufgrund dieser Textvorgabe die letzten Wochen im Buch Esther auch verbracht unter anderem. Und es war superklasse. Also es hat mir riesen Freude gemacht und es hat mir auch richtig was selbst mich wieder aufgewühlt und mich begeistert. Das, was damals so passiert ist in Persien, Und ich habe unter anderem, und das ist ein kleiner Praxistipp schon mal ganz am Anfang von der Predigt, ein Praxistipp, ich habe mir von meiner Frau mal, ich weiß gar nicht, ob ich mir das gewünscht habe oder ob das mir einfach geschenkt hat, ich habe auf jeden Fall eine Hörbibel. Und zwar eine Hörbibel in szenischer Lesung. Das heißt, jeder Protagonist aus der Schrift, was da gelesen wird, das wird von jemand anderem gelesen. So hat man dann, taucht man richtig lebendig ein in die Szenerie dessen, was geschrieben steht. Und ich habe mich dann hingesetzt, meine Frau war nicht da, und habe mir das Buch Esther angehört, wie so ein gehörtes Theaterstück. Und konnte richtig eintauchen in die Szene, die wir so vor Augen haben. Und dadurch wird es sehr lebendig. Es ist dabei auch nochmal wichtig, das habe ich mir selber auch nochmal klar gemacht, dass die Bibel kein Buch ist mit Geschichten. Unsere Kinder, die waren, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Jahre bei WDL. Ich weiß ja, wer WDL kennt, die machen so tolle Freizeiten. Der Alex Lombardi macht ja heute noch. Die Mädels, die sind immer dahin gerannt. Und es gab unter anderem ein Stück Königin Esther. Wunderbar. Also da kamen ja auch immer die Tränen, weil das ganz berührend ist. Und es ist ja eine tolle Geschichte. So gespielt von den Kleinen mit Verkleidung und die Anna zu Hause, oh, jetzt bin ich, was weiß ich, der und der muss mich, dann hat meine Frau genäht und so. Aber es sind ja keine Geschichten, die wir in der Bibel haben, sondern die Bibel ist Geschichte. Die Bibel ist Geschichte. Natürlich, wir haben auch poetische Bücher, wir haben Lieder, wir haben jetzt zusammen letzten Sonntagmorgens einen Psalm gelesen, dass die Bäume den Herrn loben. Klar, ist auch Poesie drin, aber das meiste in der Bibel sind einfach nüchterne historische Berichte. Und es ist gut, auch lebendig einzutauchen, aber sich immer klar zu machen, wir haben es hier mit historischen Fakten zu tun. Was mir dabei immer mal hilft, ich lese dann auch in so einem kleinen Kommentarbuch oder so mit so einem Begleitbuch für bestimmte Bücher der Bibel, da steht immer mal so ein, zwei kleine Nebensätze drin, was zum Beispiel auch in der Zeit, in der dieses Buch geschrieben wurde, in der diese Dinge in Persien passiert sind, was sonst wo auf der Welt los war. Und siehe da, 356 vor Christus, wo man das Buch Esther datiert, also wo man auch sagt, da sind diese Dinge passiert im großen königlichen Reich von Persien, da haben die Chinesen doch tatsächlich den ersten Bauabschnitt ihrer Mauer fertiggestellt. Und diese chinesische Mauer, ich meine, die können wir heute noch sehen, die können wir anfassen, da können wir hinfahren, können wir draufgehen, ich war jetzt noch nicht da, habe ich jetzt auch nicht vor, aber diese chinesische Mauer ist ja da. Und man muss sich vorstellen, die Steine, die die Menschen damals da drauf gebaut haben, während die das gemacht haben, ist in Persien unter diesem König, von dem ihr schon viel gehört habt, das passiert, was wir hier geschrieben finden. Und ich weiß nicht, ob ihr alle die letzten Predigten immer da wart und deswegen, und es ist ja auch gut, Dinge zu wiederholen, möchte ich auch eine kleine Rückschau geben auf das, was bisher passiert ist und wo wir uns befinden. Wie schon erwähnt, der ganze Bericht, von dem wir lesen im Buch Esther, passiert in Persien. Es war damals ein Weltreich, ein königliches Weltreich und der Chef, der hieß Ahasveros oder auch Xerxes. Also es war damals der König, der über dieses Reich geherrscht hat. Und der wurde von seiner Frau Vashti bitter enttäuscht. Dann hat er kurzerhand ein Casting gemacht. Ich fand es schon witzig, auch sich das so vorzustellen. Hier so ein Mädels-Casting. Hier die ganzen schönen Jungfrauen. Man hat mir auch gefallen, der Gedanke. Und dann hat er sich die Esther ausgesucht und hat die zu ihrer Königin einfach gemacht. Casting, schönste rausgesucht. Super. Also fand ich jetzt irgendwie nachvollziehbar. Wenn man so Chef von so einem Königreich ist, kann man sagen, hier Mädels alle herbei. Gut, jetzt leben die da, die Esther, und die lebt da mit ihrem Mordekai, so heißt er. Und zwar ist es der Cousin und er ist auch der Pflegevater von Esther, von dieser Königin, die jetzt Königin geworden ist. Und unter anderem haben wir gelernt, dass es in diesem Reich etwa 15 Millionen Juden gibt, die irgendwie da so leben. Die Zeit des Volkes Gottes, in der wir uns befinden, ist eben in der Zeit während der babylonischen Gefangenschaft. Das heißt, das Volk wurde ja weggeführt, Gottes Volk, sein Israel, weg aus dem Land. Und 15 Millionen befanden sich jetzt da in Persien, einige waren schon zurück. Und etwas später, nach dem, was hier passiert ist, wird auch diese zweite Rückkehrwelle unter Esra, das finden wir im Buch Esra, auch noch stattfinden. Also da befinden wir uns zeitlich, also Diaspora und Esther und Mordekai, die leben da mit anderen Juden in diesem babylonischen Reich von Ahasveros. Wir können rückschließen aus dem Buch, dass es denen einigermaßen gut ging. Die haben da so ihr Leben so ein bisschen bedeckt gehalten. Die haben jetzt nicht unbedingt rausgehängt, dass sie Juden sind und haben da ganz gut gelebt. Und konnten ja ganz nett, im Neuen Testament steht auch irgendwo mal, lebe ordentlich und ruhig und bescheiden, dass du nirgendwo aneckst. Also so stelle ich mir das vor. Paulus hat es auch mal gesagt, dass man so leben kann, wunderbar, so als Fremdlinge. Sie waren da so integriert, so würde man es vielleicht heute sagen. Dann passieren aber einige Dinge, die sich recht schnell zu existenziellen Krisen entwickeln. Zunächst müssen wir noch erwähnen, in der korrekten Wiederholung, Mordekai hat schon mal einen Mordanschlag auf diesen König verhindert und ist aber darüber vergessen worden. Das ist vielleicht ganz wichtig, auch wenn wir heute die Dinge lesen, das nochmal im Hinterkopf zu haben. Das habt ihr aber auch schon gehört. Jetzt taucht dieser Haman auf. Wir lernten, das ist ein Erzfeind der Juden. Und Mordekai hat sich mit dem angelegt, letztlich. Der war ein Agagiter und das war eine alte Sippenfeindschaft zwischen den Agagitern und den Juden. Und Mordekai, der hätte sich jetzt vor diesem Vorgesetzten ein bisschen ehrerbietig verhalten sollen, hat er nicht gemacht. Und dann begann der Stress. Also Ursache für diese Krisenentwicklung, die jetzt plötzlich entsteht in diesem ruhigen Leben von den Juden, ist eben, dass auch Mordekai stolz war. Fand ich sehr interessant, die Auslegung, und das ist auch sehr nachvollziehbar. Also Mordekai hat gesagt, nee, also diese Leute, da werde ich nicht. Und wir haben dann auch gehört von alten Geschichten auch, die wir vielleicht bei uns im Leben haben. Und ich dachte sofort an eine Geschichte, die ich mal erlebt habe vor vielen Jahren. Da sind zwei ganz alte Brüder aufeinander gestoßen in einer Brüderversammlung von unserer Gemeinde, damals schon ein bisschen her. Und ich weiß ja, die meisten können vielleicht Blatt hier, der sagt auf jeden Fall zum einen, zum anderen, du hast damals das Händchen abgegeben. Ich sitze da, ich war so Mitte 30, denke ich, was war damals Händchen? Was? Bin ich zu meinem Vater und sage, was, Vater, was war denn jetzt mit den zwei Brüdern? Das sind beide ältere Brüder, die mit uns in der Gemeinde gesessen haben. Ja, Hönche, Obgegebe, also der hat damals mal, der ist aus dem Posaunenchor ausgetreten und das hat er dem nicht verziehen und sagt, ja, wie lange ist das denn her? Ja, 40 Jahre. Sag ich, 40 Jahre sitzen die Brüder hier im Gottesdienst unter Gottes Wort, teilen das Abendmahl, aber haben noch alte Dinge. Und so war das, Gesundheit, so war das auch bei Mordekai und bei Haman. Eine jahrhundertealte Feindschaft damals, dein Vater, Opa und so weiter, haben wir gehört. Jetzt rollt so ein Holocaust auf sie zu, ein Genozid. Das heißt, der Haman ist so beleidigt und in seinem Stolz gekränkt, dass er sagt, die mache ich alle platt. Und das ist eine tiefe, tiefe Krise. Und diese Krise, die jetzt Mordekai auf sich zukommen sieht, nicht nur auf sich, auch auf Esther, auch auf die ganzen anderen vielen Millionen Menschen seines Volkes, die löst in ihm eine tiefe Veränderung aus. Und auch das haben wir gehört und es ist auch ein sehr gutes Prinzip. Krisen sind auch immer eine Chance. Und Krisen oder Leid oder Bedrohung, das löst oft auch durchaus positive Veränderungen aus. Und gerade wenn wir Leute, Jesus-Leute sind, kann das auch was Positives bewirken, wenn Krisen kommen. Und Mordekai, der übernimmt Verantwortung dadurch, dass er sich als Jude jetzt outet. Das heißt, da kommt diese Krise und dann sagt er, okay, jetzt kann ich nicht mehr hier bescheiden in Ruhe ein bisschen bedeckt leben, sondern jetzt muss ich Farbe bekennen zu meinem Gott, zu meinem Volk, zu diesem einen Gott, der alles kann und allwissend, allmächtig ist. Jetzt trauert er auf eine Art und Weise, wie die Juden es gemacht haben und somit war offensichtlich, dass er Jude ist und dass er sich bekennt zu seinem Gott. Und dadurch übernimmt er Verantwortung und sein Verhalten, auch im Umgang mit Esther haben wir auch gelernt, macht sehr deutlich, dass er auf Gottes souveränes Handeln tief vertraut. Das hat mich nochmal sehr beeindruckt, wie dieser Mann auch ein tiefes Vertrauen in Gottes Souveränität setzt. Wir lesen ja von Gott nichts in diesem Buch, kein einziges Mal kommt das Wort Gott vor, das habt ihr sicher auch gehört, aber es springt uns entgegen, was für ein Vertrauen diese Menschen jetzt in dieser Krise auf Gott entwickeln. Jetzt kommt Esther wieder neu ins Spiel und sie wird beauftragt von Mordekai, sich auch zu outen, sich zu bekennen und den König zu bitten, zu helfen. Was passiert als erstes? Das war so am Ende der letzten Esther-Predigt. Esther hatte Angst. Und ich sage mal ganz ehrlich, das ist wirklich auch sehr verständlich. Das ist eine ganz normale Reaktion. Wenn existenzielle Krisen auf mich zukamen oder kommen, dann habe ich auch Angst. Das ist normal. Und wenn du Dinge erlebst, die dich bedrohen, dann ist es in Ordnung, auch Angst zu haben. Esther hat Angst und sie wehrt sich zunächst. Sie ist also ganz erstmal mit einer menschlichen Reaktion, nee, mache ich nicht und kannst du nicht, hier hast du Klamotten, mach du das doch. Nein, Mordekai sagt dir, du hast auch Verantwortung und vielleicht bist du eben deswegen Königin geworden, damit genau jetzt deine Verantwortung hier zum Tragen kommt. Esther ist ein gewaltiges Vorbild für uns. Sie ändert dann auch ihre Haltung und sie bekommt Mut durch Beten und Fasten. Also durch geistliche Handlungen, durch geistlichen Gehorsam wird Esther mutig. Und ich will einen ersten Satz, den man sich vielleicht gut merken kann, auch formulieren. Mut ist Angst, die gebetet hat. Das habe ich mal gelesen von einer jungen Frau, die im Tschad Übersetzungsarbeit macht. Und die ist sicherlich auch oft bedroht von Angst. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und so entwickelt Esther eine Gebets- und Fastenhaltung und erwartet es auch von den anderen Juden, dass sie sich auf Gott ausrichten und eine betende, geistliche Haltung entwickeln. Und im Ende von Kapitel 4 finden wir Esthers mutige und klare Aussage. Das war das Ende von der letzten Esther-Predigt. Da steht nämlich im Vers 16, wenn ich umkomme, so komme ich um. Und wenn man das alles liest oder sich sogar so ein bisschen anhört, dann stellt man fest, das ist nicht so ein depressives, naja gut, dann muss ich halt sterben, so wie die Jünger damals, naja komm Jesus, dann lass uns mit dir gehen, dann sterben wir halt alle. Als Jesus zurück nach Jerusalem wollte, hat ja Thomas gesagt, ja komm gut, geh mal, komm, du stirbst, wir sterben, alle sterben. Nein, Esther hat hier eine andere Haltung als Thomas. Esther sagt, und wenn ich umkomme, so komme ich um. Weil sie hat gebetet und sie hat gefastet, sie hat geistliche Handlungen ausgeführt und hat Mut bekommen. Und sie hat mich erinnert an drei junge Männer. Diesen Bericht kennt ihr auch alle. Da waren drei junge Männer, die waren bedroht vom Tode, vor Augen. Da war auch ein König, Nebukadnezar. Der hatte eine Statue gemacht und hat gesagt, alle müssen diese Statue anbeten. Und diese drei Männer, Schadrach, Meshach und Abednego, die haben gesagt, nein, wir werden diese Statue nicht anbeten. Und von ihnen lernen wir auch nochmal im Detail die Haltung, die Esther hatte. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Haltung. Und auch ein ganz wertvolles Prinzip. Diese Männer stehen dann vor dem Feuerofen und der Nebukadnezar sagt, jetzt könnt ihr nochmal anbeten. Und dann lesen wir in Daniel 3, 16 bis 18, Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, dann kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Ofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn Gott es nicht will, sollst du, König, mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, nicht anbeten. Wenn ihr heute Morgen was mitnehmt, nur eine Sache, dann behaltet euch dieses Prinzip. Gott kann alles. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, er hat alles geschaffen. Jesus ist auferstanden, wir haben einen unfassbar mächtigen König und Retter. Er kann alles, aber er will nicht immer. Gott lässt uns manchmal in Leid. Gott lässt uns manchmal in Not und in schweren Situationen. Und dann diese Haltung zu haben, und so höre ich auch Esthers, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Diese drei jungen Männer sagen, Gott kann uns retten, das wissen wir. Aber selbst wenn er es nicht will, werden wir dich dennoch nicht anbeten, sondern ihn ehren. Wenn wir dieses Prinzip verinnerlichen, dann haben wir einen ganz, ganz wertvollen Grund für unser Leben mit Jesus. Dann können die Umstände nämlich sein, wie sie wollen. Wir können uns gut fühlen oder schlecht. Wir können in Not sein oder in Freude. Wir können bedroht sein oder krank oder den Tod vor Augen haben. In allem können wir den Gott ehren und können wir ihn Ehre machen und ihn anbeten, auf ihn vertrauen, denn er kann uns retten. Aber selbst wenn er es nicht tut, wir halten an ihm fest. Esther wird aktiv, das haben wir gelernt. Der tiefe, vertrauende Glaube an Gott ist aktiv. Sie hat Rückgrat entwickelt. Sie ist eine Frau nach dem Herzen Gottes geworden, eine geistlich reife Persönlichkeit. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt ein in den heutigen Text. Esther 5, Vers 1. Und es geschah am dritten Tag, da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Königshauses, dem Haus des Königs gegenüber, und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Also hier haben wir jetzt die Königin Esther. Wir haben im Hinterkopf, ein Genozid ist geplant, das Morden und Umbringen aller Juden, sie ist selber Jüdin. Dann wissen wir ja auch, dass wenn sie unangemeldet zum König kommt, dass der König sie einfach umbringen kann und dass das auch üblich war. Niemand kommt zum König. Also ein höchst spannender Moment. Wird Esther überleben? Wie wird der König handeln? Wird König Ahasveros handeln wie ein liebender König? Er hat ja jetzt nur Esther auch sich ausgesucht. Sie war toll, tolle Frau. Wird Ahasveros handeln wie Jesus, unser himmlischer König, von dem wir auch gelernt haben, zu dem wir immer kommen können ohne Angst, der seit der Vorhang zerrissen ist, uns den Zugang zum Thronsaal aufgerissen hat? Wird Ahasveros so sein wie Jesus, unser liebender König? Aber bevor wir weiterlesen, wollen wir diese Szene aus dem ersten Vers noch genauer angucken. Und zwar steckt da auch ein ganz interessantes Prinzip drin und ich bin gespannt, ob ihr mir da folgen könnt. Wie kommt denn Esther zum König? Rennt sie gedankenlos und unüberlegt hin? So nach dem Motto, komm ich um, so komm ich um, und rennt hin, ah, König, heul, jammer, und da sind wir bedroht. Und wie kommt sie? Esther benutzt all ihren Verstand, ihren von Gott gegebenen Verstand, und kommt auf eine unglaublich kluge und geschickte Weise zum König. Sie zieht sich toll an, königliche Kleider, lesen wir. Sie sieht sicher umwerfend aus, definitiv, das wissen wir auch aus dem Text, war eine sehr hübsche Frau. Und sie ist in Haltung und Annäherung in dem Thronsaal, genauso wie es gebührt für eine Königin dem König gegenüber. Und zwar so, wie Ahasveros das mag. Also, sie ist sehr, sehr clever. Und das hat mich dazu gebracht, an dieser Stelle aus meiner Sicht mal was ganz Wichtiges aufzuklären. Und zwar gibt es eine Bibelstelle, die kennt fast jeder und die wird relativ oft missbraucht, meiner Meinung nach. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Nur mal ganz kurz, ihr müsst euch gar nicht schämen. Wer weiß denn, was da steht? Sprüche 3, 5 und 6. Ja, der Siegfried war der Schnellste. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Steht da, Gottes Wort. Jetzt wird aber dieser Vers oft missbraucht, durch Christen, durch Leute, die irgendwie das so interpretieren, dass da stehen, als würde da stehen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und benutze nicht deinen Verstand. Das steht aber da nicht. Da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist ein großer Unterschied. Ich erlebe uns oft als naiv oder als so ein bisschen, ach, wir müssen uns ja quälen, wir armen Christen, wir sind so arme Opfer. Wir lesen mal, was Jesus zu diesem Prinzip sagt. Weil wenn der Herr Jesus was sagt, dann ist es wichtig und bin ich hier mit meinen Blättern durcheinander. Hätte ich sie doch nummeriert. Und das von einem strukturierten Menschen, hä? Martina, gell? Also, da bin ich. Also wir lesen, ihr seid noch bei mir, gell? Kleiner Einschub. Wir lesen von Jesus selbst, der zu diesem Thema etwas sagt. Matthäus 10, Vers 16. Er schärft seinen Aposteln ein, und das sehen wir hier bei Esther, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen, doch ohne falsch wie die Tauben. Fakt ist, wir haben hier einen biblischen Grundsatz. Wir sollen uns immer auf den Herrn verlassen, das ist gar keine Frage. Wir sollen uns immer auch unter den gegebenen moralischen und deutlichen Willen Gottes unterordnen. Das heißt, wenn die Bibel sagt, wir sollen nicht betrügen, wir sollen nicht lügen, wir sollen keine falschen Dinge nehmen zu unserem Vorteil, dann sind wir dem natürlich gehorsam. Also wir handeln ohne falsch. Das hat immer höchste Priorität. Aber Jesus selbst sagt, wir sollen klug handeln, wenn wir unter die Wölfe gehen. Klug wie Schlangen, sagt er sogar. Und ich meine, Schlange im Kontext der Bibel muss ich nicht erklären. Die Schlange war listig und sie hat Eva rumgekriegt. Also, wir lernen ein ganz biblisches, wichtiges Prinzip, dass wir klug sind, ohne falsch, aber nicht naiv und nicht so, ach ja, wir müssen uns unter alles beugen, wir müssen immer den untersten Weg gehen, immer demütig sein. Das ist so nicht richtig. Und auch im weiteren Verlauf unseres Berichtes erkennen wir Esthers Klugheit. Wir lesen weiter ab Vers 2. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war, da näherte sich Esther, berührte die Spitze des Zepters. Und der König sagte zu ihr, was ist dir, Königin? Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches, ja, sie soll dir gegeben werden. Also sie hat hier ein ganz super Standing durch ihr Auftreten, durch ihre Persönlichkeit. Der König ist ihr gnädig. Da sagt Esther, wenn es dem König recht ist, so möge der König mit Haman heute zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sagte der König, eilt und holt Haman, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Also, der König ist hier wohlgesinnt, der Esther gegenüber, er lässt sie zu ihm kommen, er tötet sie nicht. Und er spielt ihr sogar einen richtig aktiven Ball zu. Also toll, ich freue mich, dich zu sehen, du siehst toll aus und toll, schöne Abwechslung, dass meine Königin Esther zu mir kommt. Was möchtest du haben? Bis zur Hälfte des ganzen Königreichs Persien. Und ich meine, das war jetzt mal ein Deal, gell? Die hätte sofort sagen, okay, nehme ich. Und hätte vielleicht die Juden dahin schaffen können, keine Ahnung. Sie hätte ja auch irgendwas sich überlegen können. Aber wiederum sehen wir ein Prinzip, sie fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern sie lädt ein zu einem privaten Essen. Den König und Haman. Hat der König jetzt gar nicht so, der war jetzt hier völlig auf die Esther fixiert. Holt mal schnell den Haman zu bei Esther, wir gehen zu Esther essen. Toll, hat ihm gefallen. Wir lernen daraus, dass Esther, und das wissen wir ja auch aus diesen 3 Tagen Beten und Fasten, dass Esther gut vorbereitet war. Esther war vorbereitet, geistlich vorbereitet auf diese Situation. Sie hat gebetet, sie hat gefastet und sie hat nachgedacht. Sicherlich hat sie sich einige Szenarien durchgespielt. Was ist, wenn der König das und das sagt? Was ist, wenn da in dem Thronsaal ist sehr viel los, da sind 1000 Leute, die ganzen anderen, die ganzen, was weiß ich, hohen Beamten, die springen da rum. Also wir könnten mutmaßen, und das gibt der Text auch her, die ganze Szene gibt das her, dass Gründe dafür, dass sie eben nicht mit der Tür ins Aus fällt und jetzt an dieser Stelle heult und ach, der Haman will uns umbringen und jetzt hast du mir doch angeboten, du willst mir alles geben. Nein, Esther ist zurückhaltend und immer noch sehr bedacht und klug. Sie denkt sich, vielleicht ist das der falsche Zeitpunkt. Es ist noch ein bisschen früh, ich muss den König erst so ein bisschen weich kochen. Das können ja Frauen sehr gut mit Männern. Und auch aus den vergangenen Kapiteln haben wir das schon gesehen. Das hat Esther auch schon mitgekriegt. Der König, der ist mit Wein, ist der gut zu kriegen. Das lesen wir auch gleich noch. Dann haben sie ein bisschen einen getrunken. Also es ist eine ganz, ganz clevere Geschichte hier, die Esther auch macht. Aber dennoch, wir haben im Kopf, sie ist geistlich eingestellt. Also sie macht jetzt nichts Falsches. Es war auch der falsche Ort im Thronsaal. Wenn sie jetzt da dem eine Szene gemacht hätte, wer hat dem König im Thronsaal schon mal eine Szene gemacht vorher? Vashti. Was ist mit Vashti passiert? Weil der König gesagt hat, die hat mich blamiert vor allen Leuten. Ich habe gesagt, Vashti, komm her. Hat gesagt, nee, ich komme nicht. Alle haben es mitgekriegt. Hat gesagt, okay, Vashti, platt machen. Esther denkt sich, okay, im Thronsaal ist nicht so ganz sensibel. Da sind 1000 Leute, kriegen alles mit. Ich gehe lieber mit dem schönen privates Zimmerchen hier. Ist der allein, kann der ein Weinchen trinken mit dem Haman zusammen. Prima. Bessere Zeit, besserer Ort. Also sehr, sehr clever, was wir vom Esther hier lesen. Wir lesen weiter, 6 bis 8. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, da haben wir es nämlich. Ja, prima, bisschen trinken. Was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Bis zur Hälfte des Königreiches. Ja, soll erfüllt werden. Der war, man merkt richtig, der ist auch, ja, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Was hat die Esther denn? Irgendwas Tolles für mich oder so? Gell? Also ich kann mich so reinversetzen. Denke ich, prima, Überraschung, Überraschung. Da antwortete Esther und sagte, meine Bitte und mein Begehren ist dies. Spannung, Spannung, Spannung. Wenn ich in den Augen des Königs Gunst gefunden habe und wenn es dem König recht ist, mir meine Bitte zu gewähren und mein Begehren zu erfüllen, so möge der König Haman mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereiten will, morgen. Spannung steigt, der König, aha, morgen will ich dann nach dem Wort des Königs tun. Also, wir lesen, Esther ist ganz zurückhaltend und klug und bedacht. Sie hat die Szenerie durchgespielt und sie hat jetzt, haben sie ein bisschen Wein getrunken. Und ich bin davon überzeugt, sie war mit Gott im Gespräch. Und ich persönlich kenne das auch. Ich bin kein Beter auf Knien, das gebe ich ganz offen zu. Aber ich rede viel mit Jesus in Situationen. Wenn ich mit einem Jungen aus dem Gefängnis rede oder wenn irgendeine schwierige Sache, sage ich, ja, was ist jetzt dran? Jetzt, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt machen? Ich bin ganz, ganz viel innerlich immer mit dem Herrn irgendwie zugange. Und so stelle ich mir das vor. Er sagt, okay, jetzt habe ich ihn hier beim Wein und jetzt, okay, morgen. Gott hat sie geleitet. Und sie verschiebt ihn noch auf morgen und denkt, das könnte irgendwie vielleicht gut ausgehen. Also sie wartet. Wenn wir das Ding dann letztlich betrachten, ganz betrachten, erkennen wir auch den Grund, natürlich den Grund, warum Gott auch ihr Gedanken so lenkt. Und sie wartet, weil letztlich, und das haben wir auch eben im Lied schon gehört, letztlich geht es Gott immer um seine Ehre. Gott will hier ein Exempel statuieren. Gott hat das ganze Ding im Überblick und will sich selbst gewaltig verherrlichen durch das, was noch passieren wird. Und das Prinzip, was wir wiederum daraus lernen können, weil wir kennen ja eigentlich das Ende der Geschichte noch gar nicht und schon gar nicht Esther. Esther wartet, aber das Prinzip, was wir lernen können, das ist, dass Gott immer spätestens rechtzeitig kommt und dass es sich für uns lohnt, auf ihn zu warten. Also nicht vorschnell zu handeln, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern nachzudenken, zu beten, nochmal Zeit zu lassen, um Rat fragen, geistliche Menschen um Rat fragen, sein Wort zu lesen, wenn wir in Situationen sind. Warten. Und andere Berichte zeigen dieses Prinzip. Wir wissen von David, der war in der Höhle und Saul kam und er wusste, ich werde König werden. Und er hatte ein Schwert, der hätte den König Saul töten können und er wäre König gewesen. Hat er nicht gemacht? Als er sagt, nein, ich handle jetzt nicht vorschnell, ich warte auf den Herrn. Wir wissen von Josef. Josef ist verschleppt worden und hat dann eine gute Position gehabt. Dann ist er von so einer Frau da auch angemacht worden. Und er hätte jetzt mit dieser Frau da irgendwas anfangen können, um noch eine bessere Position zu bekommen. Er hat sich aber an Gottes moralischen Willen gehalten. Er war gehorsam, was wir eben schon mal hatten. Er hat ohne falsch hat er gehandelt. Und er ist dann in eine Krise geraten. Er ist ins Gefängnis geworfen worden. Es ist ihm schlecht gegangen. Er hat sich nicht gut gefühlt. Also er ist Gott gehorsam gewesen und hat schlechte Gefühle dafür bekommen. Also wir verstehen, wir lernen daraus, es geht hier nicht darum, dass uns gut geht oder dass wir uns wohlfühlen, sondern wir sollen gehorsam sein und wir sollen auf den Herrn warten. Und dann hat Gott ihn rehabilitiert und Gott hat was Großartiges aus Josefs Leben gemacht. Wir sehen dieses Prinzip des geduldigen Wartens auch bei Jesus. Jetzt, Siegfried, vielleicht lässt du den anderen auch mal eine Chance. Wer kennt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus zu spät gekommen ist? Ja, ja. Lazarus, sehr gut. Jesus kam zu spät. Und es gibt ganz ehrlich, hat mir jetzt einer, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch mit viel Puffer und jetzt kam jemand zu spät und hat mir tatsächlich, ja komm, leg du dich mal nicht auf, Jesus war auch zu spät. Jetzt dachte ich, gut, jetzt lesen wir mal die Bibel und analysieren das mal exegetisch, warum Jesus zu spät kam. Nicht, weil er irgendwie verpennt hat oder nicht pünktlich war, sondern Jesus, warum ist er zu spät gekommen? Um Gottes Ehre noch größer zu machen, um seine Herrlichkeit noch mehr hervorzuheben und um seine eigene Vollmacht zu verdeutlichen. Lazarus war gestorben. Wäre er früher gekommen, hätte er ihn als kranken Menschen heilen können. Aber Jesus kam extra zu spät, um Lazarus aufzuerwecken. Also vielleicht passieren Dinge in deinem Leben, die ganz schlecht aussehen. Gab mal so ein Musical über Josef. Gott meint es gut, auch wenn es nicht gut aussieht. Es sah ja auch bei Josef gar nicht gut aus. Und bei Lazarus sah es noch schlechter aus. Aber was ist denn daraus geworden? Als dann die Menschen am Ende waren, Maria und Martha, du hast es hier und es ist zu spät und er stinkt schon und alles ist vorbei. Dann hat Gott sich verherrlicht auf eine viel größere Weise. Oder auch bei Josef. Er hat das Volk aus der Hungersnot gerettet und die ganzen Ägypter dazu, eine riesige Verherrlichung Gottes. Und deswegen sollten wir lernen, auf den Herrn zu warten. Es gibt auch schlechte Beispiele dieses Prinzips. Abraham hat nicht gewartet auf den Sohn der Verheißung, sondern er hat auf das schlechte Anraten seiner Frau, wie Haman später auch, lesen wir gleich noch, hat er selber einen Sohn gezeugt. Und die Konsequenzen daraus, die müssen wir heute noch bitter erleben, weil Abraham nicht auf Gott gewartet hat. Er hat selbst ist der Mann, ich bin's, jetzt kann ich hier Sohn zeugen, dann ist die Verheißung erfüllt. Nein, falsches Prinzip. Vertraust du auf Gott? Hältst du das aus, wenn es schwer ist, ohne selbst zu handeln? Bereitest du dich geistlich zu? Gehst du dann ins Gebet? Oder fängst du an, selber zu handeln? Selber zu murksen? Auf eigene Faust es zu probieren? Sei bereit, auch Nachteile, auch Spott oder Verachtung in Kauf zu nehmen für den Gehorsam, für das Warten auf den Herrn. Esther ist geduldig und sie vertröstet den König. Und wir lesen weiter. Und da passieren einige unglaubliche Dinge. Da lese ich jetzt mal einen längeren Abschnitt. Wir können das gemeinsam lesen. Esther 5, Vers 9 bis 14. Und Haman ging an diesem Tag fröhlich guten Mutes fort, als aber Haman Mordekai im Tor des Königs sah und dass er nicht aufstand und ihm keine Ehrfurcht erwies, da wurde Haman vom Zorn über Mordekai erfüllt, aber Haman bezwang sich und kam in sein Haus. Dann sandte er hin, ließ seine Freundin, seine Frau Zeresch kommen. Jetzt denkt man, jetzt erzählt er denen das mal. Nein, zuallererst, das ist echt der Hammer, finde ich. Und Haman zählte ihnen die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne auf und alles, womit der König ihn groß gemacht habe und womit er ihm im Rang über Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Und also der findet sich super toll, der Typ. Und Haman sagte, zudem hat die Königin Esther neben dem König niemand zum Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auch morgen kann ich hingehen und mit dem König zusammen bin eingeladen. Aber das alles genügt mir nicht, solange ich den Juden Mordekai im Tor des Königs sitzen sehe. Da sagte seine Frau Seresch und alle seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzpfahl errichten, 50 Ellen hoch, und am Morgen sage dem König, dass man Mordekai daran aufhängen soll. Dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl. Das Wort gefiel Haman gut und er ließ den Holzpfahl errichten. Also hier haben wir einen Mensch, von dem lernen wir auch sehr viel. Auch ganz gute biblische Prinzipien lernen wir. Also ich finde, beim Lesen wird einem schon ein bisschen komisch so. Ich denke, wenn ich so einem Mensch begegne, der mir ständig nur erzählt, wie toll er ist und was er alles hat, welches dickste Auto und neueste Handy und welchen Job und weiß der Geil, was ich meine, das kann man ja haben. Ich habe ein tolles Auto und ich habe ein tolles Handy. Aber man muss ja nicht ständig und immer und nur davon reden. Sondern man sollte auch für diese Dinge Gott die Ehre geben. Aber Haman, das ist hier ein Narzisst, wie er im Buch steht. Gewisse Ähnlichkeiten mit aktuellen Menschen, die man so in den Medien sieht, will ich jetzt hier nicht erwähnen. Da könnt ihr euch selber ein Bild von machen. Natürlich, wenn man die Geschichte kennt, tut er einem irgendwie schon auch ein bisschen leid. Er sieht sich selber voll hier auf der Überholspur. Der Haman hat tiefes Selbstvertrauen und erhebt sich so in seinem Stolz, dass er einfach noch viel tiefer fallen wird, als man denken kann. Wir sehen das, was in Sprüche 16, Vers 18 steht. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir sehen auch, was in 1. Petrus 5, Vers 5 steht. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, den gibt er Gnade. Ich habe zwei Zitate gefunden, einem von William Barclay. Er schreibt, Stolz ist der Boden, auf dem all die anderen Sünden wachsen, und er ist auch der Vater aller anderen Sünden. Und das ist ein durchaus theologisches Zitat, ich weiß nicht, ob er das so beabsichtigt hat, aber der Vater der Sünde ist ja der Satan. Das wissen wir auch aus der Schrift. Und was war denn die erste Sünde Luzifers, was wir in Hesekiel finden? Er fand sich super toll. Das war der Anfang allen Bösens. Das war der Anfang. Luzifer fand sich super. Ich bin der Tolle echt. Ich bin mal mindestens so toll wie Gott. Und wenn wir ehrlich sind, also ich, und ich zeige niemals mit Fingern auf andere, ich kenne das von mir. Ja, toll gemacht, bist doch hier, prima Kerlchen. Das ist in uns, das ist schon die Sünde, auf der alles andere wächst. Erwin Lutzer, ein sehr, sehr segensreicher, erfolgreicher, ich soll mir ja nicht sagen, ein ganz beeindruckender Pastor, hat am Ende seines Lebens, wurde von Jungpastoren gefragt, was denn das Wichtigste wäre für den Dienst im Reich Gottes. Dann hat er gesagt, Gott beurteilt uns nicht auf der Grundlage der Größe unseres Dienstes. Gott schätzt Integrität, Gebrochenheit und Demut. Und wenn wir die Bibel lesen, in den Psalmen, Gott wohnt bei denen, die ein gebrochenes Herz haben. Und er widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Parallel zu dieser Entwicklung dieses stolzen Menschen, parallel dazu entwickeln sich auch wieder unglaubliche Dinge. Nämlich in jener Nacht, die ja jetzt noch Zeit war, weil Esther klug war, in jener Nacht floh den König der Schlaf. So befahl er, das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, zu bringen, und sie wurden dem König vorgelesen. Da fand sich geschrieben, was Mordekai gemeldet hatte über Bigthan und Teresch, die beiden königlichen Eunuchen, von denen die an der Schwelle Wache hielten, dass sie nämlich danach getrachtet hatten, Hand an den König zu legen. Da sagte der König, was ist Mordekai dafür an Ehre und Auszeichnung erwiesen worden? Und die Pagen des Königs, die ihm bedienten, sagten, es ist ihm nichts erwiesen worden. Hier sehen wir auch wieder ein ganz biblisches Prinzip. Ist toll, gell? Immer die Bibel, die legt sich selber aus. Das ist so fantastisch. In Sprüche 21, Vers 1 steht nämlich, wie Wasserbäche ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Wo immer er will, neigt er es hin. Also wenn Gott will, dass das Herz des Königs sich dahin neigt, dann ist es wie ein Wasserbach, den Gott dahin lenkt. Wenn Gott will, dass Erdogan so und so gelenkt wird, dann macht er das. Und wenn er es nicht will, dann macht er es nicht. Trump ist Präsident, weil Gott das so gelenkt hat. Das müssen wir gar nicht bewerten. Aber die Bibel sagt ganz klar, Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und Jesus sagt, alle Regierung ist von Gott gegeben, was immer damit bewirkt. Nebukadnezar und Ahasveros waren auch gottlose Herrscher. Übelste Typen teilweise, Nebukadnezar, übelste Typen. Das sind heute diese noch kleine Kindergartenjungs gegen. Aber Gott hat sie eingesetzt und hat sie gebraucht, um sich selber Ehre zu machen. Er hat sein Volk damit wieder auf die rechte Spur gebracht und so weiter. Also Gott lenkt die Herzen der Könige. Und er lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Gott lenkt dieses Mal durch Schlaf oder besser Schlaflosigkeit. Er lenkt auch die Gedanken, er lenkt Umstände. Gott lenkt Menschen so, wie er es will. Und wenn aus diesem ganzen Buch etwas herausstrahlt, am allermeisten von Gottes Eigenschaften, die ja endlos sind, Gott hat endlos gute Eigenschaften, am meisten strahlt heraus seine Souveränität, Gottes Souveränität. Und davon haben wir auch in den anderen Predigten schon gehört. Und das sollten wir einfach auch verinnerlichen. Gott ist ein souveräner Herrscher. Es gibt nichts, was ihm entgeht. Oh, habe ich ja ganz verpasst. Ich muss mal kurz in der Türkei gucken, was da passiert. Das passiert Gott nicht. Gott ist absolut Herrscher jederlei Lage. Und zwar der ganzen Welt, des Königreiches Persien und auch deines Lebens. Gott hat jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Das ist ein Klacks für ihn. Und deswegen seine Souveränität strahlt am allermeisten aus diesem Buch. Und in den Versen 4 bis 13, die will ich nicht alle jetzt lesen, aber überfliegen. Das ist ein Drama, das hätte ja Hollywood nicht besser schreiben können. Ich frage mich, ich müsste mal recherchieren, weiß das jemand, gibt es schon einen Film darüber? Einen Hollywood-Film, gibt es das? Esther und Haman und so, die Geschichten, das ist ja unglaublich, gibt es ja? Müssten wir mal gucken, ja. Also fantastisch. Da sagte der König, wer ist im Hof? Und dann sehen sie den Haman und Haman denkt, super, jetzt werde ich geehrt, weil der fragt den ja, wie sollte man den ehren, den der König ehren will? Hier ein Pferd und tolle Klamotten und da soll einer vor dem herlaufen. Und der Haman denkt, ey, jetzt ist der Zenit meines Dings, nachher bringe ich den Mordekai noch um, super. Und dann sagt der König, hier, da ist der Haman. Vers 10, da sagte der König zu Haman, beeile dich, nimm das Gewand und das Pferd, wie du geredet hast, und mache es so mit Mordekai, dem Juden im Tor des Königs. Lass nichts ausfallen von dem, was du geredet hast. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd. Ich meine, das steht jetzt da so nüchtern als Bericht. Also wie der sich jetzt gefühlt hat, das will ich ja nicht erleben. Also ich meine, mehr kann man ja nicht gedemütigt werden. Mehr kann man ja nicht, ich meine, das ist ja, also ich hätte mich wahrscheinlich eher umgebracht. Da nahm Haman das Gewand, das Pferd, zog es Mordekai an, also er hat ihm das auch noch angezogen. Er ließ ihn über den Platz der Stadt reiten und rief vor ihm her aus, so wird dem Mann getan, dessen Ehrung der König gefallen hat. Dann kehrte Mordekai zum Tor des Königs zurück, Haman aber eilte in sein Haus, traurig mit verhülltem Haupt, das ist jetzt auch bescheiden ausgedrückt. Und Haman erzählte seiner Frau, Seresch und allen Freunden, was ihm widerfahren war, da sagten seine Ratgeber übrigens, ich appelliere an euch, lasst euch nicht von komischen Leuten beraten. Wenn ihr Rat sucht, dann geht zu Menschen, die reife, geistliche Menschen sind, die Lebenserfahrung haben und die mit ihrem Leben schon bewiesen haben, dass sie gute Ratschläge geben können. Und auch wenn ihr wisst, die sagen mir vielleicht irgendwas, was ich nicht so gerne hören will. Lasst euch nicht von komischen Ratgebern, die euch nur Honig ums Maul schmieren. Das bringt nichts. Alle seine Ratgeber, ich meine, jetzt sagen sie mal die Wahrheit. Da sagten seine Ratgeber, seine Frau, wenn Mordekai, vor dem du gefallen begonnen hast, vor den Nachkommen der Juden ist, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollends zu Fall kommen. Also hier haben wir einen widerlichen, selbstgefälligen, boshaften, narzisstischen Mann, der ist hoch aufgestiegen und er wird gewaltig fallen, ist jetzt schon gefallen. Und klar, das wird vielleicht auch in den nächsten Predigten noch kommen. Bis heute feiern die Juden das Purimfest, kommt ja von diesem los. Und die erinnern an Gottes großartige Taten natürlich, aber sie verspotten auch den Haman mit Gelächter und mit Krach, die klappern mit den Steinen und rufen dem seinen Namen. Das habe ich mal, also Baba, Haman, Haman und so. Jetzt vor 3 Wochen, am 12. März, war das Purimfest 2017. Da wurde Hamans Namen heute jetzt da in Israel verlacht und verhöhnt. Bis heute wird der einfach ja, verlästert, weil er so stolz war und Gott ihm widerstanden hat. Mordekai kommt zu später Genugtuung, ich komme zum Ende. Wie es mit Esther und ihrem Volk weitergeht, das folgt in den nächsten Kapitel. Es bleibt spannend, es ist interessant zu studieren, was da alles passiert. Ich wiederhole einige wichtige Grundprinzipien, die wir uns merken können. Esther zeigt uns, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und Esther zeigt uns auch, seid klug wie die Schlangen, ohne falsch, wie die Tauben. Also nicht naiv sein. Dann gibt es ein schönes Lied im Englisch, Strength will rise if you wait upon the Lord, für die Deutschen. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Also warten auf den Herrn. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und der Grund für all das, warum das passiert, ist sehr schön formuliert. Und damit schließe ich mit 2, 3 Versen aus Jesaja 42. Gott rettet ja sein Volk. Gott rettet Esther. Gott rettet Mordekai hier an dieser Stelle. Und er tut das alles nicht, weil die Juden so toll sind. Nicht, weil wir so tolle Jesusleute sind, so tolle Menschlein. Deswegen macht er das nicht. Wir sind nicht toll. Wir sind nicht toll. Er macht das zu seiner Ehre. Jesaja 42, Vers 6. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ich ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, Gefangene aus dem Kerker hinauszuführen, aus dem Gefängnis in der Finsternis sitzen. Ich bin Yahweh, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das lesen wir ganz viel in der Schrift. Es geht um Gottes Ehre. Jesus ist gestorben aus Gehorsam, um Gott zu ehren und dann um uns zu retten. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil Gott toll ist und wir profitieren davon. Er liebt uns, weil er sich entschieden hat, uns zu lieben. Er hat Esther gerettet, Mordekai gerettet, um seine Ehre groß zu machen. Wir stehen auf und beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du uns lehrst, viele gute Prinzipien, wie wir leben können. Wir danken dir für Mordekai, für Esther, die sich dann entschieden haben, dir zu gehorchen, dich zu ehren, auch ihr Leben zu riskieren, auch schwierige Dinge in Kauf zu nehmen. Und wir danken dir, dass dein Wort wahr ist, dass du den Hochmütigen widerstehst, und den Demütigen Gnade gibst. Und so bete ich, Herr, gib uns Demut, mach uns demütig, Herr. Lass uns recht in rechter Weise erkennen, wer wir sind. Du bist Gott und wir sind Sünder, aber erlöste Sünder, befreit und errettet zu deiner Ehre, damit dein Name gelobt wird, damit dein Name groß wird, dass die Menschen sehen, dass du Gott bist und dass du verherrlicht werden musst. Und wir danken dir, dass wir das sehen in deinem Wort. Wir danken dir für deine Ermutigung und für deinen Rat. Und wir loben dich und geben dir die Ehre. Amen.
Ja, wir haben erfahren, dass Gott gut ist. Und so heißt auch unser letztes Lied, unser Schlusslied, was ihr ausgesucht habt. Und das wollen wir noch zusammen singen. Du tust mir gut. Thank you. Ich habe noch ein Wort gefunden, was ich noch lesen möchte aus dem 2. Korintherbrief. Ich bitte euch dazu aufzustehen und verabschiede euch damit. Liebe Freunde, so schreibt Paulus, ich schließe meinen Brief mit diesen letzten Worten. Freut euch, ändert euer Verhalten, ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Gott segne euch. Auf Wiedersehen, und draußen gibt es noch Kaffee und gute Gespräche.